Wahlversprechen heißt, so habe ich das genannt, ist recht politisch geworden, meine Predigt, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Aber es liegt auch daran, dass, was ist in 70 Tagen? Bundestagswahl. In 70 Tagen ist Bundestagswahl, 23. Februar, wählen wir ganz spontan eine neue Regierung in unserem Land, schneller als ursprünglich angedacht, weil es einfach notwendig wurde, dass sich der Deutsche Bundestag neu zusammensetzt, auch deshalb, weil gehegte Erwartungen nicht erfüllt wurden und somit eine gewisse Unregierbarkeit sich eingestellt hat. Und nun werden wir in den kommenden Wochen wieder etwas erleben, was ziemlich spannend ist, sehr interessant. Also ich verfolge das ganz intensiv. Wahlkampf. Da werden wir es wieder erleben, wie sich Politiker profilieren, um da ein bisschen sichtbar zu werden, damit sie ihre Lücke finden, damit sie ihre Daseinsberechtigung haben, damit sie aufzeigen, warum gerade sie genau dafür geeignet sind, an die Macht zu kommen. Und da wird es wieder jede Menge Strategen geben und Berater, die im Hintergrund arbeiten, die dann dem Politiker sagen, geh mal in die Fernsehsendung, sag mal das, bitte lass dich nicht mit der sehen, das ist unglücklich und so weiter, die da Hilfe geben, was sinnvoll ist, um Erfolg zu haben. Dabei lässt sich Wahlkampf eigentlich recht einfach runterbrechen auf folgende Methode. Benenne die gegenwärtigen Defizite, mal das richtig schwarz, was alles schief läuft. Präsentiere dich selber als die Lösung und mal ein Bild von der positiven Veränderung, die kommen wird, wenn du das Sagen hast. Im Blick auf unseren Predigttext lassen sich da durchaus Parallelen entdecken. Ich lese aus dem 35. Kapitel des Propheten Jesaja. Das ist ein Text, der ist richtig gut geeignet für eine Wahlkampfveranstaltung, aber ist dennoch natürlich wesentlich viel mehr. Aber lest mal mit und vielleicht entdeckt ihr diese Dinge, die ich gerade genannt habe, für eine Wahlstrategie. Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Macht die erschlafften Hände stark und die weichen Knie fest. Ruft den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Da lässt der Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. In der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Der Glutsand wird zu einem Teich, das dürre Land sprudelt Wasser hervor. Da, wo jetzt Schakale hausen, ist dann ein Platz für Schilf und Rohr. Eine Straße wird es dort geben, man nennt sie den Heiligen Weg. Kein unreiner Mensch darf auf ihm gehen, er ist nur für Gottes Volk. Selbst Unkundige finden den Weg und werden nicht in die Irre geführt. Es wird keinen Löwen dort geben, kein Raubtier lauert auf ihr, nur die Erlösten wandern darauf. Die von Jahwe Befreiten kehren heim. Mit Jubel kommen sie nach Zion zurück. Aus ihren Augen strahlt unendliches Glück. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir dieses Wort begreifen, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest. Lass das, was wir hören, das, was wir erkennen, in unseren Herzen fruchtbaren Boden finden. Lass es aufgehen und reichlich Frucht bringen, damit dein Reich gebaut wird. Amen. Ja, ihr Lieben, Gesundheit, Versorgung, Wonne, Freude, unendliches Glück. Würdest du dazu Nein sagen? Also ich nicht. Das sind doch herrliche Aussichten. Und was für ein Segen wäre das, wenn derjenige, der das verspricht und dem er dann wählt, sich auch nach der Wahl daran noch erinnern kann und sich dafür einsetzt. Gott verspricht es. Und das nicht zum ersten Mal. Gottes Geschichte mit Israel ist geprägt von dieser Art Wahlwerbung. Haltet euch an mich, haltet euch an das, was ich euch sage, ich will euer Herr sein, wählt mich, dann wird es euch gut gehen. Und Gott setzt sich ein für sein Volk und er hält das ein, was er zugesagt hat. Er rettet sie aus Ägypten, aus der Sklaverei, er versorgt sie in der Wüste, er führt sie in das verheißene Land. Gott hat einen Bund mit seinem Volk und er selbst, er wird sich daran halten. Dem König Salomo verspricht er, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nachzulesen im Buch der Chronik. Und der König Salomo, der hält sich zuerst einmal selbst daran, an diese Verheißung, und er leitet zudem das ganze Volk in diesem Sinne. Und die Folge sind Frieden im Reich, Reichtum und der Segen Gottes. Gott nennt aber auch die Konsequenzen, die es hat, wenn sich Israel andere Götter wählt, wenn es sich auf andere Verbündete einlässt. Sie werden enttäuscht werden, sie werden Schaden erleiden, teilweise extrem großen Schaden. Und in der Zeit, wo Jesaja hineinspricht mit unserem Text, ist es genau so. Unser Kapitel 35 ist eingebettet in Gerichtsreden über die Völker um Israel drumherum, aber auch über Israel selbst. Die größte Bedrohung sind aktuell die Assyrer. Sie unterdrücken die Menschen im Land, sie töten Menschen und foltern, und ihre Foltermethoden sind bis heute die schlimmsten, die man sich ausdenken kann. Und das, was wir gerade von Syrien sehen, ist dem schon nicht ganz unähnlich. Die Israeliten leiden. Sie sind am Ende, sie brauchen dringend Unterstützung. Und sie treffen wieder eine Wahl. Ägypten muss uns helfen. Es wäre doch gut, wenn wir uns mit denen verbinden, das ist eine starke kriegerische Nation. Und keine Ahnung, was die Ägypter versprochen haben, aber die Israeliten wählen sie. Keine Hoffnung auf den lebendigen Gott, kein Vertrauen auf ihn, sondern wieder auf Menschen, die am Ende nur ihren eigenen Vorteil suchen und enttäuschen werden. Und so wird es dann auch: erschlaffte Hände, verzagte Herzen, Leid, Blindheit, Taubheit, Wüste. Das ist das, was bleibt, wenn Menschen ihr Heil sonst wo suchen, statt bei Gott. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, sie können ja nicht helfen. So betet es der Psalmist in Psalm 146. Und das gilt für Israel damals genauso wie für uns heute. Ich denke, es ist gut und wichtig, wenn wir im Februar zur Bundestagswahl gehen, aber es wird relativ wenig reale Auswirkungen haben, welche Farbe du dann ankreuzt. Schwarz, grün, blau, von mir aus auch weinrot oder grau, all das ist ja möglich. Die wesentlich wichtigere Frage ist: welche Wahl hast du für dein persönliches Leben getroffen? Das Angebot Gottes steht. Gott hört nicht auf mit seinem Wahlkampf um uns Menschen. Nicht, weil er das für seine Karriere braucht, für sein Ego oder sein Machtgefühl. Nein, weil er wirklich das Ziel verfolgt, dass es uns gut geht. Das ist echtes Wählerinteresse. Und die Geschichte Israels ist ein Beweis für Gottes Treue, ein Beweis für Gottes Halt in schweren Zeiten, ein Beweis für Gottes Gnade, trotz menschlichem Starrsinn und trotz falscher Entscheidungen. Und Gott ringt um dich. Der Retter wird kommen. Das ist Advent. Darauf hoffen die Israeliten damals, aber das war total unvorstellbar für sie. Was heißt das, Gott kommt zu uns? Das konnten sie sich nicht ausmalen. Und Jesaja gibt an anderen Stellen ziemlich konkrete Hinweise darauf, wie das geschehen wird. Von einer Jungfrau geboren, Jesaja 7, seinen Dienst in Galiläa und am Jordan ausüben, Jesaja 8, ein Nachkomme Davids, Jesaja 9, ihm wird ein Bote vorausgehen, Jesaja 40. Und noch mindestens 15 weitere Hinweise auf die Umstände und die Wirkung des wiederkommenden Gottes. Und das Volk wartet und die Geschichte geht weiter. Sie erleben viel Bedrängnis, aber sie erleben auch schon den Segen. Nach der leidvollen Deportation erleben sie das Erblühen der Steppe und die Wiederherstellung ihrer Würde durch die Rückkehr aus der Gefangenschaft. Gott hält seine Versprechen. Aber dann kommen neue Besatzer und neues Leid. Diesmal sind es die Römer. Wieder wanken die Knie und verzagte Herzen. Ja Gott, wann kommst denn du nun endlich? Und ein Mann ist besonders hartnäckig, Simeon. Er fragt Gott immer wieder, wann kommst du denn? Wo ist der Retter? Er kennt die Prophetie und wartet händeringend. Er ist uralt und hat den Tod vor Augen. Und dann eines Tages, er ist im Tempel und sieht das junge Paar mit dem Kleinkind, was sie segnen lassen wollen. Und in diesem Bündel erkennt er den Retter, den Messias, wie auch immer das ging. Es wird ja nicht das einzige kleine Kind gewesen sein im Tempel. Aber der Geist Gottes lässt es ihn erkennen. Herr, sagt er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Das ist es, was wir im Advent feiern, diese Hoffnung auf Gottes Rettung, das Kommen des gerechten Gottes auf unsere Erde. Damals hat noch keiner eine Ahnung gehabt, wie Gott dieses Versprechen wahrmachen will. Seht, da kommt euer Gott, er wird euch befreien. Heute wissen wir, nicht als großer Rächer, sondern Gott hat sich klein gemacht, hat seinen heiligen Status verlassen und ist in Jesus ganz klein geworden. Kein abgehobener Politiker mit Security und Staatskarosse, einfach ein Kind. Verletzlich und nahbar. Das ist unglaublich, oder? Und es ist mindestens herausfordernd, den Retter darin wahrzunehmen. Was darauf sollen wir vertrauen? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das hat übrigens schon einer der ersten Menschen gefragt, der mit Jesus ganz eng unterwegs war, sogar mit ihm verwandt war. Gerade noch vollmundig gepredigt, Leute getauft, zur Umkehr gerufen und nun im Gefängnis und gar nicht mehr hoffnungsvoll. Johannes der Täufer, er lässt das fragen. Ja, Jesus, macht das Sinn mit dir? Kann ich dir vertrauen? Wo sind denn deine Referenzen? Wo geschieht denn das, dass mein Leben besser wird? Ich sitze jetzt hier im Gefängnis. Ich erlebe das nicht. Soll ich doch lieber auf einen anderen warten? Und Jesus erinnert ihn an die Wahlversprechen. vergleich doch das, was ich versprochen habe, zum Beispiel beim Propheten Jesaja, und dann schau, was geschieht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Auf diese Weise hat Jesus seinen Anspruch untermauert, und als er die Erde verlässt, hinterlässt er eine kleine Gruppe veränderter Menschen, die das begriffen haben, die zum Zeugen werden für diesen Rettergott. Und was daraus geworden ist, wissen wir, deshalb sitzen wir heute hier, weil sie die gute Nachricht weitergegeben haben. Es sind nicht nur leere Versprechungen, sondern Gott ist in Jesus, der Retter, dem Retter gekommen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Nicht nur für Israel, sondern, nochmal Zitat Simeon, als ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Und deshalb hast auch du die Wahlmöglichkeit generell für dein Leben. Willst du dich diesem Gott anvertrauen, ihn näher kennenlernen, sein Wahlprogramm studieren und miterleben, wie er für Gerechtigkeit in deinem Leben sorgt? Falls du das noch nicht getan hast, dann mache ich dir Mut, triff deine Wahl für dein Leben. Und es ist eine Entscheidung, eine Wahl, die wir jeden Morgen neu treffen dürfen. Bewusst, früh starten mit dem Anspruch: Jesus, heute wähle ich dich. Du darfst regieren. Du darfst mitreden, wenn es gilt, Entscheidungen zu treffen. Du darfst korrigieren, wenn ich falsch liege. Du darfst mich antreiben und du darfst mich heute bremsen. Zugegeben, manchmal ist es bei Gott so wie bei Politikern, man muss sie manchmal an die Wahlversprechen erinnern, weil man das Gefühl hat, kommt nicht so recht rum. Mach das. Wenn du Erwartungen hast, dann rede mit Gott drüber, nennt sich Gebet. Wir dürfen da hartnäckig sein. Wie die Witwe, die nicht aufhört, den Richter zu bedrängen, verschaffe mir Recht. Und wie der Hauptmann, der verzweifelt um seine Tochter bangt und der sein ganzes Vertrauen in Jesus setzt, nicht weil er ständig happy mit Jesus ist, sondern weil er in seinem herausfordernden Alltag weiß, auf wen er setzen kann. Und im Gegensatz zu manchen Politikern erinnert Gott sich an seine Versprechen. Er braucht dazu auch keine Mehrheiten. Seine Zusagen gelten dem ganzen Volk, aber auch für dich persönlich. Den entscheidenden Unterschied zwischen Politiker und Gott hat schon Bileam im 4. Buch Mose feststellen müssen. Gott ist ja kein Mensch, der lügt. Kein Menschensohn, der etwas bereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Also ich wüsste keinen Grund, warum man nicht sein Leben auf diesen wunderbaren Gott bauen sollte, der uns geschaffen hat und der uns das echte Leben verspricht und für uns bereithält. Seht, da kommt euer Gott und du hast die Wahl. Und du hast einen Auftrag. Ruf den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Aus welchem Grund sollte ich die Botschaft für mich behalten? Aus welchem Grund solltest du diese gute Nachricht nur für dich bunkern und nicht weitergeben? Gott kommt und wird für Gerechtigkeit sorgen. Wie genial ist das denn? Und wenn wir in unser Umfeld umschauen und speziell jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlen, da wird uns nicht unbedingt weihnachtlich zumute. Natürlich ist unser demokratisches Land nicht zu vergleichen mit der damaligen Situation in Israel. Wir leben ja in Freiheit und wir haben grundsätzlich nichts auszustehen. Gejammert wird trotzdem und es gibt auch gute Gründe dafür. Aber der Retter kommt nicht aus einer der Parteien. Also wenn du über die Zustände in unserem Land schimpfst, wenn du dir von der nächsten Regierung erhoffst, dass sie für Recht und Ordnung sorgt, dann vergiss nicht die gute Nachricht, dass der Retter bereits da ist. Unser Land braucht fähige Politiker, davon bin ich überzeugt, aber vor allem brauchen die Menschen genau diese Botschaft. Und das ist unser Auftrag. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, so sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ruft den verzagten Herzen zu, seht, da kommt euer Gott. Liebe Geschwister, wir sind berufen, Wahlhelfer zu sein. Gottes Wunsch ist es, dass andere von diesem Angebot erfahren. Und er beauftragt uns, diese Möglichkeit, das Angebot Gottes aufzuzeigen. Ich will euch das Leben in Fülle geben. Das ist das, was Jesus verspricht. Freiheit, Gerechtigkeit, Anerkennung, alles das hängt damit zusammen. Und das ist doch die Sehnsucht von uns Menschen. Und das ist die Motivation jeder politischen Debatte. Und jedes Wahlprogramm verspricht genau das. Nun wird die Bundestagswahl vorgezogen, weil sich diese Versprechen subjektiv gesehen nicht eingestellt haben. Und die kommenden Wochen werden wir wieder jede Menge Gelegenheit haben, mit mehr oder weniger frustrierten Mitmenschen darüber zu diskutieren, wie das denn zukünftig werden wird. Und mein Gefühl ist, da wird viel geschimpft, jede Menge verzagte Herzen. Doch wir wissen um das Versprechen Gottes und haben Hoffnung. Wir haben es vorhin gesungen im ersten Lied, O wohl dem Land, O wohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Also lasst uns nicht aufhören, bei den Gelegenheiten, die sich bieten, auf diesen einzig wahren Wahlsieger hinzuweisen. Seht, da kommt euer Gott, er sorgt für Gerechtigkeit und er wird uns retten. Amen.